Wenn wir das Thema von Frucht oder Fruchtbringen in der Bibel betrachten, dann ist interessant zu bemerken, dass nicht nur Bäume Pflanzen Früchte bringen, sondern größtenteils spricht die Bibel von der Frucht des Menschen. Und die Bibel unterscheidet zwischen guter Frucht und die Bibel unterscheidet zwischen schlechter Frucht. Es gibt also solche, die gute Früchte bringen und es gibt solche, die schlechte Früchte bringen. Und der Text, den Andi heute schon gelesen hat, ist der Predigttext, über den ich heute sprechen möchte, über den ich euch einladen möchte, nachzudenken. Und in diesem Text, den ich jetzt nicht noch einmal lesen werde aus Zeitgründen, geht es um eine fruchtbare Beziehung zu Jesus Christus. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und während ihr noch eure Bibeln öffnet, ich lade euch dazu ein, Johannes Kapitel 15 aufzuschlagen, möchte ich euch daran erinnern, dass dieser Abschnitt ein ganz besonderer Abschnitt ist. Es ist die letzte Rede von Jesu zu seinen Jüngern auf dem Weg zum Garten Gethsemane ins Kidrontal. Kurz vorher haben Jesus und seine Jünger gemeinsam das letzte Mal das Passafest gefeiert. Und während sie das gemeinsame Passamahl halten, passieren einige merkwürdige Dinge. Es ist etwas Besonderes, liegt in der Luft, eine gewisse Spannung. Zum Beispiel wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße. Und wenn ihr euch daran erinnern könnt, für Petrus war diese Situation so sehr, sehr ungewohnt, sehr unbequem. Nachdem Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat, spricht er von Verrat. Von einem Jünger, der ihn verraten würde. Und das verstehen die Jünger gar nicht. Und sie fragen, wer ist es denn? Bin ich es? Sie können auch gar nicht ahnen, wer es ist. Die Jünger sind verunsichert. Können das, was in diesen Stunden passiert, nicht wirklich begreifen, nicht fassen. Und schon gar nicht, was noch alles kommen wird. Und dann fordert Jesus die Jünger auf, steht auf und lasst uns hier fortgehen. Und auf dem Weg zum Garten Gethsemane hält Jesus noch ein letztes Mal eine Rede an seine Jünger, bevor er dann sterben wird. Ganz typisch für Jesus. Jesus nutzt jede Möglichkeit, seine Jünger zu belehren. Er lässt keine Möglichkeit aus. Es vergeht keine Zeit, keine Möglichkeit, wo Jesus die Chance nutzt, seine Jünger zu belehren. Aber wie schon gesagt, diese Rede ist etwas ganz Besonderes. Warum? Weil sie seine letzte Rede zu seinen Jüngern ist. Sie ist deshalb etwas Besonderes, weil es noch einmal eine ganz innige Aufforderung ist, eine Einladung, bleibt in mir. Und wir können diese Aufforderung, bleibt in mir, wie einen Teil einer Klammer betrachten, die etwas einrahmt. Einen Teil, das Ende einer Klammer. Was befindet sich am Anfang, also auf der anderen Seite? Und wenn man den Anfang seiner Mission liest, in der Schrift, in den Evangelien, dann sehen wir dort auch so einen Aufruf, so eine Aufforderung. Da heißt es nicht, bleibt in mir, sondern da heißt es, kommt, folgt mir nach. Diese beiden Aufforderungen, diese beiden Aufrufe sind eine Klammer, die das Leben der Jünger in Begleitung von Jesus umklammern. Und deshalb gehören diese beiden Aussagen zusammen. Kommt, folgt mir nach. Der Ruf in die Nachfolge und bleibt in mir, damit ihr Frucht bringt. Der Ruf in die Nachfolge Jesu und in ihm zu bleiben, kann man nicht von einer trennen. Das gehört zusammen. Das Gleichnis von dem Weinstock und von den Reben, es zeigt uns, wie es möglich ist, in einer Nachfolge, in einer lebendigen Gemeinschaft mit Jesus zu sein und Frucht für Gott zu bringen. Schaut, es gibt viele Menschen, die auf irgendeine Art und Weise Gott gefallen wollen. Sie wollen Gott nicht ganz aus ihrem Leben verbannen, sie wollen ihn nicht ganz ablehnen. Irgendwie spürt man und merkt man schon, ja, es muss etwas geben, was über uns steht. Und damit wir dieses Wesen nicht erzürnen, müssen wir etwas tun, um diesem Gott zu gefallen. Jesus macht es seinen Jüngern ganz einfach. Er zeigt ihnen und sagt ihnen, wie sie ihm gefallen können. Jesus weiß ganz genau, dass er in wenigen Stunden gefangen genommen wird. Man wird ihn verhören, man wird Gerichte über ihn halten, man wird ihn unschuldig verurteilen. und dann wird man ihn hinrichten. Jesus weiß auch, dass seine Jünger völlig orientierungslos sein werden. Seine Jünger werden unter den Feinden sein. Es wird ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen und sie werden diese Situation nicht unter Kontrolle haben. Sie werden fliehen, sie werden flüchten, sie werden völlig orientierungslos sein. Und Jesus weiß auch, dass er dann sterben wird, aber dass er wieder auferstehen wird. Und dass er dann noch 40 Tage auf dieser Erde leben wird und dann zu seinem Vater gehen wird. Alles, das weiß Jesus. Aber was ihm jetzt in diesem Moment, wo er diese letzte Rede an seine Jünger hält, am allermeisten am Herzen liegt, dass seine Jünger für einen Dienst vorgesehen sind, der ihre Vorstellungskraft weit übersteigt. Jesus weiß, dass seine Jünger in einer Welt leben, von der sie für ihre Verkündigung gehasst werden. Alles weiß Jesus. Jesus weiß auch, dass die Jünger nicht ahnen, dass der Moment kommen wird, wo sie alleine ohne ihn sein werden. Was macht ein guter Lehrer? Was macht ein guter Meister, ein Professor, ein Offizier mit seinen Schülern, Studenten, Soldaten, wenn er weiß, dass sie nicht mehr lange zusammenbleiben werden? Was würdest du machen? Lass uns von Jesus lernen und zuschauen, was er gemacht hat. Und die Pädagogik von Jesus war sehr schlicht. Sie war sehr einfach, aber sie war brillant. Jesus macht ihnen klar, die persönliche Ausbildung ist jetzt zu Ende. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sagt er in Johannes 15,15, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Die Ausbildung ist zu Ende. Jesus sagt, jetzt seid ihr keine Azubis mehr, jetzt seid ihr keine Auszubildende mehr, ihr seid meine Freunde. Ein guter Lehrer sagt am Ende der Ausbildung, worauf es wirklich ankommt. In 3, 3,5 Jahren wird viel gesagt, viel gezeigt, viel beigebracht. Aber dann kommt der Moment, wo ein guter Lehrer seinen Schülern sagt, worauf kommt es jetzt wirklich an? Ich kann mich erinnern an eine Schulzeit von mir, wo es auch so ein Ende gab. Und da kamen alle Schüler, Studenten zum letzten Abend, zum Abschiedsabend zusammen. Und der stellvertretende Direktor hielt eine Rede an uns. Und in dieser Rede sagte er uns, worauf es wirklich ankommt. Ein guter Lehrer sagt am Ende der Ausbildung, worauf es jetzt wirklich ankommt. Nun, was erwarten wir von Jesus? Was erwarten wir von ihm, wenn er das letzte Mal zu seinen Schülern, zu seinen Jüngern redet? Wir könnten zum Beispiel erwarten, in Betracht auf die Mission, die vor ihnen steht, dass er seine letzte Rede davon füllen wird, über Mission zu reden. Wir könnten auch erwarten, dass er darüber reden wird, wie Christenheit, wie Gemeinde gebaut wird, welche Methoden gut, notwendig sind, welche weniger gut und weniger effektiv sind. Er könnte auch darüber reden, wie wir am schnellsten Gemeinden füllen, um so viele Nachfolger wie möglich in die Gemeinde zu bekommen. Über das alles hätte Jesus reden können. Aber er tut es nicht. Stattdessen redet er über das Wesentliche. Er bringt die Sache auf den Punkt. Bleibt in mir, damit ihr viel Frucht bringt. Das ist keine passive Sache. Das ist eine Aufforderung, aktiv zu sein. 11-mal in Johannes 15, in diesem Abschnitt, den wir heute schon gehört haben, fordert Jesus seine Jünger auf, bleibt in mir. In Jesus zu bleiben heißt, zu fragen, zu lernen und gehorsam zu sein. So wie ein wissbegieriger Schüler, der immer wissen will, wie geht es jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt? Was kann ich aus dieser Situation lernen? Was muss ich noch lernen? Wir wollen uns heute 3 Merkmale mit einigen Unterpunkten anschauen, einer fruchtbringenden Beziehung zu Jesus Christus. Merkmale, die uns Jesus selbst zeigt in diesem Text, was eine fruchtbringende Beziehung zu ihm ausmacht. Mit anderen Worten, wie funktioniert diese Beziehung? Müssen wir das wissen? Ja, selbstverständlich müssen wir das wissen. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist und du hast diesen Ruf und die Nachfolge verspürt, dann solltest du wissen, was dich angeht in dieser Beziehung. Was betrifft dich? Wo wirst du gefragt? Was ist deine Rolle in dieser Beziehung? Wo stehst du? Was sollst du und was sollst du nicht tun? Welche Autorität hat der, dem du nachfolgst? Der erste Punkt, das erste Merkmal dieser Beziehung ist, die Beziehung ist lebendig durch Jesus. Die Beziehung ist lebendig durch Jesus. Lebendig heißt, da ist echtes Leben. Da ist Bewegung. Da ist ein Impuls. Da ist Dynamik. Da bleibt nichts stehen. Da ist keine Stagnation. Da geht es immer vorwärts, immer weiter. Um die lebendige Beziehung zu veranschaulichen, gebraucht Jesus jetzt ein lebendiges Bild, ein ganz natürliches Bild. Ein Bild, das für die Jünger von täglicher Gewohnheit war, vom Weinstock und den Reben. Und ich lese uns die ersten Verse und ihr könnt verfolgen, Johannes 15, Vers 1 und 2. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Wie gesagt, für die Jünger war das ein gewöhnliches Bild. Ein Bild, das sie gewohnt waren. Der Weinstock und die Reben. Aber für Jesus war es die Metapher, um zu verdeutlichen, wie wichtig der Weinstock ist. Der richtige, der wahre Weinstock für die Reben ist. Und für uns heißt das, wie wichtig Christus für die Gläubigen ist. Denn der Weinstock ist lebendig. Und was macht ein Weinstock? Er gibt den Lebenden oder den Teilen an ihm Leben, die mit ihm verbunden sind. Er ist derjenige, der die Quelle des Lebens ist und der die Quelle ist, um den Reben an ihn Leben zu geben. Das Bild vom Weinstock war den Jüngern nicht nur deshalb gewohnt, weil es in Israel viele Weinberge gab, sondern es war ihnen auch deshalb ein vertrautes Bild, weil das Alte Testament bereits schon dieses Bild gebraucht hat. Gott selbst hat dieses Bild genutzt, um es dem Volk Israel zu geben. Das Volk Israel wird im Alten Testament als Weinstock oder auch manchmal als Weinberg dargestellt. Und deshalb war es den Jüngern nicht unbekannt, was Jesus hier sagen möchte. Für sie war sofort ein Bild vor Augen, das Volk Israel. Und in Jesaja 5, Vers 2 lesen wir, mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Und er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch einen Kelter darin aus. Und er erwartete, dass er Trauben brächte. Jetzt kommt die traurige Nachricht, aber er brachte schlechte Beeren. Das ist ein Bild, das Gott über das Volk Israel spricht. Die besten Voraussetzungen waren geschaffen, die besten Bedingungen. Alles wurde geschaffen, jetzt fehlte nur noch die Frucht. Kennt ihr das? Wenn ihr etwas pflanzt, ihr gießt, und ihr düngt vielleicht auch noch mit irgendwelchen Mineralien. Und da kommt nichts. Und genau so war es mit dem Volk Israel. Alles wurde geschaffen. Die besten Bedingungen, die besten Voraussetzungen waren dem Volk Israel gegeben. Sie mussten nur tun. Und die traurige Nachricht ist, aber sie brachten keine Beeren. Sie brachten schlechte Beeren. Beeren, die nicht von Gebrauch waren. Und genau deshalb sagt Jesus, ich bin gekommen, um das zu erfüllen, was das Volk Israel nicht konnte. Und Jesus gibt deutliche Merkmale einer lebendigen Beziehung. Johannes 10, 10b, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und das in Überfluss haben. Und ich möchte bei diesem Punkt eine lebendige Beziehung nur durch Jesus einen ersten Unterpunkt betrachten. Das erste Lebenszeichen einer solchen Frucht, das ist die Frucht der Buße. Als erster Unterpunkt, das erste Lebenszeichen, die Frucht der Buße. Die Frage ist, was ist die Frucht der Buße oder was ist sie nicht? Und ich möchte erst einmal anfangen, was ist die Frucht der Buße nicht? Die Frucht der Buße ist nicht Taufe, oder Kirchenmitgliedschaft. Die Frucht der Buße ist auch nicht eine gute Erziehung. Oder manche würden vielleicht sagen, eine christliche Sozialisierung. Die Frucht der Buße ist auch nicht das Bejahen eines Glaubensbekenntnisses. Die Frucht der Buße ist nicht das Nachsprechen eines Gebetes. Die Frucht der Buße ist nicht das sich einreden, dass man errettet ist. Und die Frucht der Buße ist auch nicht den Entschluss zu fassen, mit Jesus zu leben. Das tun heute viele Menschen, aber das ist keine Frucht der Buße. Die Frucht der Buße und als letztes ist nicht das Vertrauen auf die eigene Bekehrungserfahrung. Die Frucht, von der Jesus hier spricht, ist der rettende Glaube an Jesus Christus. Es ist der Glaube, der Jesus Christus als seinen persönlichen und einzigen Retter annimmt. Es ist der Glaube, der demütig zugesteht, ich brauche Errettung, weil ich ein Sünder bin. Und dieser rettende Glaube ist der Anfang eines echten Lebens mit Christus, einer echten, lebendigen und fruchtbringenden Beziehung mit Jesus Christus. Da, wo diese Frucht vorhanden ist und nur wo sie vorhanden ist, da beginnt Wachstum. Das ist der erste Punkt, an dem die Jünger Jesu bereits stehen. Denn Jesus sagt zu ihnen im Vers 3, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ich möchte euch kurz an die Geschichte erinnern mit Jesus, von Jesus und seinen Jüngern in Johannes Kapitel 6. Jesus zieht umher, er predigt. Um ihn sind viele Jünger versammelt, mehr als nur die 12, die, mit denen er jetzt hier im engsten Kreis sitzt. Und dann sagt Jesus zu seinen Zuhörern, niemand kann zu mir kommen, es ist ihm denn von meinem Vater gegeben. Die Folge ist, dass da viele Jünger von ihm weggehen. Viele Jünger stören sich an dieser Aussage. Warum? Sie wollen es immer selbst kontrollieren. Wir Menschen wollen immer selbst kontrollieren. Wir wollen immer selbst in der Hand haben. Wir wollen selbst die letzte Entscheidung treffen, das letzte Wort haben. Und deswegen kommt es ihnen völlig quer, wenn Jesus sagt, der Vater ist es, der zu mir zieht, nicht ihr. Und deshalb gehen viele von ihm weg. Und dann fragt Jesus, die engsten der 12 Jünger, wollt ihr auch weggehen? Und was sagt Petrus dann? Petrus, der immer voraus ist, antwortet, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und in Johannes 6, 69, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Das ist der Anfang einer lebendigen und fruchtbringenden Beziehung. Das ist rettender Glaube. Der nächste Unterpunkt, das zweite Lebenszeichen, das ist die Frucht der Heiligung. Schauen wir uns noch einmal dieses Bild an. Der Weinstock gibt der Rebe alles, was sie benötigt, um Frucht zu bringen. Und das ist auch der Grund, warum Jesus hier dieses schöne Bild malt vor ihren Augen, das er verwendet, um ihn hier zu illustrieren, wie eine fruchtbringende Beziehung funktioniert. Der Weinstock gibt den Reben das, was sie brauchen, um Frucht zu bringen. Mit anderen Worten, die Rebe ist völlig abhängig von dem Weinstock. Und im Vers 4 sagt er ihnen, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Die Rebe wird mit allem versorgt, was sie benötigt, um Frucht zu bringen. Und wozu? Wozu bekommt die Rebe eigentlich den Saft? Wozu bekommt die Rebe alles, was sie braucht, um Frucht zu bringen? Das ist eine spannende Frage und mitunter die wichtigste Frage. Und die Antwort ist, um die Schönheit des Weinstocks zu zeigen. Merken wir etwas? Es geht hier nicht um die Trauben. Es geht überhaupt nicht um die Beeren. Es geht nicht um die einzelne Frucht an diesem Weinstock. Es geht ganz allein um die Schönheit des Weinstocks. Es geht um das Gesamtbild. Und deshalb ist der Sinn einer Rebe, dem Weinstock Jesus Christus zu dienen. Jesus dient der Rebe, er dient dir, er dient mir, damit wir uns entfalten können, damit wir Frucht bringen können, damit wir nutzbar sind, aber wir dienen ihm, damit der Weinstock in seiner Herrlichkeit erscheint. Wie oft ist das in unserem Leben, dass wir nach den Zielen unseres eigenen Willens leben? Und damit sich das besser anfühlt, nehmen wir Jesus noch mit hinzu. Komm mit, ich habe etwas geplant, ich habe mir was vorgenommen und dann bete ich noch dafür. Fühlt sich besser an, wenn Jesus noch dabei ist. Jesus soll mein Bild verschönern. Das sieht auch gut aus. Wenn ich noch sagen kann, ich habe noch dafür gebetet, ich habe noch Jesus mitgenommen, er ist noch dabei und das sieht gut aus nach außen hin. Ich fühle mich auch gut, ist doch alles gut. Aber Jesus macht klar, er wird hier nicht als Selbstzweck benutzt. Jesus ist kein Mittel zu einem Selbstzweck. Daran glauben leider, leider sehr viele Christen heute. Aber Jesus lehrt uns was ganz anderes. Eine Rebe ist dazu da, um den Weinstock zu verherrlichen. Nicht um sich selbst zu verherrlichen. Jede einzelne Rebe soll dazu beitragen, dass der Weinstock Christus in seiner Herrlichkeit dargestellt wird. Es geht um das Ganze, es geht um den Weinstock. Und deswegen sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Und wie geschieht das? Es geschieht nur durch Heiligung. Das bedeutet, jeden Tag lerne ich, wie Jesus meinen Willen unter den Willen Gottes zu stellen. Jeden Tag lerne ich, meinen Willen unter den Willen Gottes zu stellen, damit die Herrlichkeit Christi immer mehr in mir Gestalt gewinnen kann. Und das Resultat ist, dass wir dann bitten werden, was der Wille Gottes ist. Und der Vater wird dadurch verherrlicht. Warum? Weil der Weinstock verherrlicht wird. Das Gesamtbild wird verherrlicht. Es gibt nur einen Weg, einen einzigen Weg, um in der Heiligung zu wachsen und zu lernen, unseren Willen immer unter den Willen Gottes zu stellen. Wir müssen uns immer vor Augen halten, wie groß seine Liebe zu uns ist. Wir müssen immer vor Augen halten, das, was Gott für uns getan hat. Und wie oft sehen wir immer nur das Negative in unserem Leben? Wie oft sehen wir immer nur die schlechten Dinge in unserem Leben? Das, was uns nicht gefällt. Und leider sind wir viel zu oft blind für die vielen und viel mehr Segnungen, viel mehr guten Dinge, die wir jeden Tag erfahren. Wann hast du zum letzten Mal dafür gedankt, dass du gerettet bist? Auch wenn um dich herum alles zerbricht, auch wenn Corona da ist und wenn du eine Maske tragen musst und wenn du in der einen oder der anderen Sache eingeschränkt bist, aber wann hast du zum letzten Mal von Herzen dafür gedankt, dass du errettet bist? Wann hast du wirklich dafür gedankt? Wann hast du dich zum letzten Mal bei Gott bedankt, dass du in deinem Leben oder dass du in einem Land leben darfst, in dem du jeden Tag die Bibel aufschlagen darfst, in dem du jeden Tag beten darfst? Und dafür nicht in die Löwengrube geworfen wirst. Wie oft tust du es wirklich? Wie oft dankst du für deine Familie, für deine Frau, für deine Kinder? Wie oft dankst du für eine intakte Familie? Wie oft dankst du für Überfluss? Wie oft tust du es wirklich? Johannes 15 beschreibt uns diese Rede von Jesus und im Vers 9 und 10 lesen wir, wie Jesus sagt: Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. So, der Erfolg einer fruchtbringenden Beziehung ist gegenseitige Liebe. Der Weinstock tut alles aus Liebe für die Rebe, damit die Rebe Frucht bringen kann. Und die gegenseitige Beziehung beruht darin, dass dann die Rebe aus Dankbarkeit alles tut, damit der Weinstock verherrlicht wird. Paulus ist voll von dieser Erkenntnis und schreibt an die Gemeinde in Philippa, Philippa 1, 9 bis 11. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüfen mögt, was das Vorzüglichere ist. Damit ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Herrlichkeit und zum Preis Gottes. André Mori schreibt, sobald dem Gläubigen bewusst wird, dass sein Herr sich völlig für ihn hingegeben hat, kann der Gläubige nichts anderes als völlig für seinen Herrn zu leben. Seine ganze Kraft, jeder Gedanke und jedes Gefühl will er seinem Herrn widmen, damit dieser durch ihn Frucht hervorbringt. Je mehr der Gläubige erkennt, wie eng Weinstock und Rebe miteinander verbunden und voneinander abhängig sind, umso mehr versteht er, dass es nur für eines zu leben gilt, nämlich für den Willen, die Ehre, den Dienst und das Reich seines wunderbaren Herrn, indem er reichlich Frucht zur Ehre des Herrn bringt. Wir kommen zum dritten Lebenszeichen, die Frucht der Freude und Liebe. Eine Sache muss hier besonders wichtig gemacht werden. Die Beziehung zu Jesus Christus, so wie viele es meinen oder auch leben, ist keine gezwungene Beziehung. Ich habe mir mal dieses Bild vor Augen von den Ständegesellschaften in der früheren Zeit, wo es sehr oft in einer Adelsschicht dazu kam, dass aus irgendwelchen politischen Motiven oder aus vorteilhaften Motiven Kinder miteinander verheiratet wurden. Da spielte Liebe überhaupt keine Rolle. Da stand immer nur der Vorteile im Vordergrund. Da ging es um das, was die Einzelnen bevorzugten, was für sie jetzt gerade besser ist, was vielleicht langfristig besser für die Familie ist. Der Ruf, Anerkennung, Reichtum, Geld, wie viel Mitgift konnte jemand mitbringen? All das stand im Mittelpunkt, im Zentrum dieser Beziehung. Aber Liebe? Selten. So denkt Gott aber nicht. Es ist eine Beziehung, die von der Liebe Gottes zu uns Menschen getragen wird. Es ist eine Beziehung, in der Jesus der Gebende und wir die Nehmenden sind. Es ist eine Beziehung, in der wir die Liebe Gottes erhalten und sie weitergeben. Johannes 15,12, in diesem gleichen Abschnitt, da sagt Jesus, dies ist mein Gebot, dass sie einander liebet, wie ich euch geliebt habe. Diese Liebe, die wir von Gott empfangen, können wir auf so unterschiedliche Weise weitergeben. Der eine hat Liebe, viel Liebe zum Detail und kann einen Raum wunderschön dekorieren, zur Freude für andere. Ich bin heute morgens reingekommen und ich dachte, wow, das sieht ja ganz anders aus. Viel Liebe zum Detail kann andere Herzen erfreuen. Ein anderer kocht leidenschaftlich gern. Ich denke da an meinen Freund, der immer sagt, ich genieße es, für andere zu kochen. Würde mir nie passieren. Ein anderer bereitet Freude, wenn er Notdürftige finanziell helfen kann oder vielleicht auch praktisch. Und noch viel wichtiger, du machst durch deine Gaben, die Gott dir geschenkt hat, andere auf Christus aufmerksam. Jesus sagt im Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Es ist eine Beziehung, in der Gott alles tut, damit wir uns freuen können und andere erfreuen können. Es ist keine gezwungene Beziehung. Es ist kein Muss, weil Gott aus Liebe möchte, dass du Freude hast. Eine Beziehung zu Christus ist Freude. Nun ist die Frage, warum fehlt uns so oft die Freude im Leben? Warum gehen wir oft ohne Freude durch das Leben? Warum fristen wir sehr oft unser Christsein, sodass, wenn andere auf uns schauen, sagen, also wofür soll es sich lohnen, Christ zu werden? Ich denke, die Antwort liegt in dem Wörtchen sei. Jesus sagt, damit eure Freude völlig sei. Das ist ein Satz oder eine Satzform, die eine Möglichkeit vorgibt. Das heißt, entweder wird es als Wunsch formuliert, oder es wird als Aufforderung formuliert oder auch als ein Ausruf. Und ich denke, dass es hier um einen Wunsch geht, den Jesus ausdrückt, dass eure Freude völlig sei. Es ist ein Wunsch, dass die Jünger Jesu völlige Freude haben. Das ist das Ziel Jesu in dieser Beziehung. Und das heißt, dieser Wunsch, den Jesus hier hat, dass eure Freude völlig sei, völlig in mir, ist geknüpft an eine Bedingung. Zu verstehen, dass es in dieser Beziehung nur einen Gebenden gibt. Nur einen, der gibt, das ist Jesus Christus. Und warum wir oft so freudlos sind, warum wir dahin fristen und warum es die Freude fehlt, liegt meines Erachtens daran, dass wir oft die Gebenden sein wollen. Wir erkennen zu wenig, dass nur er der Gebende ist und wir sind diejenigen, die ihm etwas geben wollen. Wie oft sind wir bemüht, eine gute Beziehung, wodurch auch immer, zu Gott aufrechtzuerhalten? Vielleicht durch äußere Handlungen oder Leistungen. Und wir scheitern, weil wir es nicht schaffen. Wir versagen. Und das Resultat ist wir haben keine Freude. Und genau deshalb sagt Jesus im Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Markus und Johannes, beide Evangelisten, zeigen uns, wie der Glaube uns hilft, unseren Blick wegzulenken von unseren Schwachheiten, von unseren Armseligkeiten, von unseren sehr oft falschen Bedürfnissen und unsere Freude darauf zu richten und daran festzumachen, dass Jesus alles für uns ist und alles gibt, was wir benötigen. Markus schreibt in Kapitel 9, Vers 23, dem Glaubenden ist alles möglich. Und Johannes schreibt in dem ersten Johannesbrief 5, Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Ich möchte diese Punkte kurz zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass eine fruchtbringende Beziehung nur durch eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus möglich ist. Und die Erkennungsmerkmale dieser Beziehung ist die Frucht der Buße, der rettende Glaube und die Frucht der Heiligung. Und das Resultat daraus ist Freude und Liebe als drittes Erkennungsmerkmal. Und es gibt noch einige weitere Punkte, auf die ich aber nur kurz eingehen möchte. Ganz auslassen kann ich sie nicht, weil sie wesentlich sind. Deshalb nehme ich sie dazu und ich werde nur kurz auf sie eingehen. Eine lebendige Beziehung zu Christus ist gegeben vom Vater. Ein wesentlicher Punkt. Sechsmal erwähnt Jesus in diesem Abschnitt den Vater. Sechsmal spricht er über seinen Vater. Und zum ersten Mal in dieser Metapher stellt er den Vater als Weingärtner vor. Nun lass uns noch einmal dieses Bild vor Augen halten. Der Weinstock, an dem Weinstock die Reben und der Weingärtner. Wer hat den Weinstock gepflanzt? Wer beschneidet die Reben, damit sie noch mehr Frucht bringen? Damit der Weinstock noch schöner ist? Der Weingärtner. Es ist Gott. Gott pflanzt den Weinstock. Gott beschneidet den Weinstock. Er kümmert sich um die Reben, damit der Weinstock noch fruchtiger ist und noch besser ist. Und wenn du eine Rebe am Weinstock bist, dann sollst du wissen, dass diese Verbindung nicht dein Werk ist. Dann musst du wissen, dass das ein Werk Gottes ist. Paulus sagt, wer sich rühme, der rühme sich was? Des Herrn. In Jeremia 31, Vers 3 lesen wir, der Herr ist mir von ferne erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, spricht Gott. Darum habe ich dir fortdauern lassen, meine Güte. Wenn du eine Rebe bist in der Nachfolge Jesu am Weinstock, dann ist es die Güte Gottes, die dich jeden Tag beschneidet, die sich um dich kümmert. Ja, die es überhaupt ermöglicht hat, dass du diese Verbindung zum Weinstock hast. Und Epheser 2, 4, Paulus sagt, Gott aber, der reich ist an der Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Es ist Gnade Gottes. Ein weiterer Punkt, eine lebendige Beziehung ist getragen durch den Geist. Nicht selten sagen Menschen, vielleicht habt ihr es auch mal gehört, wie kann eine Beziehung zu Jesus überhaupt möglich sein, wenn Jesus nicht mehr lebt? Und dann berufen sich sehr oft auf die Bibel und sagen, ja, seine Jünger haben ihn persönlich gesehen, sie haben ihn kennengelernt. Da war das Glauben auch viel einfacher. Aber heute, wie ist eine Beziehung möglich, wenn Jesus nicht mehr da ist? Und vielleicht sagt man auch dazu, hätte er gelebt, dann wäre es möglich. Aber so? Eine ähnliche Aussage gibt es in der Bibel schon einmal. Schon einmal hat Jesus eine Geschichte erzählt, wo ein Mann ähnliche Worte trifft oder zumindest einen ähnlichen Gedanken hat. Jesus erzählte einmal das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus, Lukas Kapitel 16. Und da wird der reiche Mann beschrieben, der alle Tage in Überfluss lebte und der arme Lazarus übersät von Geschwüren und nichts zu essen hat. Und dann sterben beide. Der arme Mann, der Lazarus stirbt und der Reiche stirbt. Der Reiche wacht auf, er findet sich wieder im Feuerpfuhl in der Hölle. Und Lazarus, der Arme, der nur das Schlechte seines Lebens gesehen hat, er wacht auf und findet sich im Schoß Abrahams, im Himmel. Und jetzt findet ein Dialog statt, ein Gespräch zwischen dem reichen Mann, der jetzt in der Hölle ist, und Abraham im Himmel. Und irgendwann mal in diesem Gespräch sagt der reiche Mann, der mal reich war, der jetzt sehr, sehr arm ist, sagt zu Abraham: Könntest du nicht Lazarus schicken auf die Erde, denn ich habe noch Brüder, damit sie meine Brüder waren vor diesem schrecklichen Ort, wo ich Qualen leide. Und was sagt Abraham zu ihm? Abraham sagt: Sie haben Mose und die Propheten. Und wenn sie auf die nicht hören werden, werden sie auf Lazarus auch nicht hören. Und genauso war es mit Jesus. Jesus kam direkt aus dem Himmel. Und die Leute sind ihm nicht nachgefolgt. Sie haben nicht geglaubt. Nein, sie haben ihn gerichtet. Sie haben ihn verurteilt und sogar töten lassen. Eine persönliche Begegnung von Angesicht zu Angesicht ist nicht das Entscheidende. Sondern Jesus lehrt, das Entscheidende ist, dass wir auf das Reden Gottes durch seinen Geist hören. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern in einem Kapitel zuvor, Johannes Kapitel 14, 24 bis 26, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch bin. Der Sachwalter aber, eine andere Übersetzung sagt, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Eine lebendige Beziehung wird getragen durch den Geist Gottes. Und ein vierter und letzter Punkt: Eine lebendige Beziehung wird bezeugt durch den Gehorsam zum Wort Gottes. Johannes 15, das gleiche Kapitel, da sagt Jesus im Vers 14: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wenn wir ganz genau darauf schauen, sehen wir, Jesus sagt nicht, ihr werdet meine Freunde sein, wenn ihr tut, was ich euch sage, sondern er sagt ihnen, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und das heißt, wir zeigen unseren Mitmenschen. Du zeigst ganz konkret deinen Nachbarn, deinen Klassenkameraden, deiner Familie, deinen Verwandten oder auch sonst welche Menschen, die um dich herum sind, dass du ein Freund Gottes bist, wenn du tust, was er in seinem Wort sagt. Eine Freundschaft, eine fruchtbringende, eine lebendige Beziehung wird getragen durch das Wort Gottes. Und genau deshalb sollen wir das Wort Gottes lieben und es studieren. Und ich möchte mit den Worten aus dem Gebet Jesu für seine Jünger schließen. Johannes 17, Vers 17, das Gebet Jesu: Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und jetzt steht auch eine Frage aus, die ich nur kurz behandeln möchte, die eigentlich viel mehr Zeit bräuchte. Eine Frage: Was ist mit den unfruchtbaren Reben? Und hierzu könnten wir viele Fragen stellen. Was ist mit denen, die scheinbar Jesus nachfolgen, aber am Ende sehen wir, dass sie gesammelt und weggeworfen werden, weil sie keine Frucht bringen? Und darin sehen wir, wie entscheidend das Fruchtbringen für Jesus ist. Denn davon hängt ab, ob jemand bleibt oder nicht bleibt. Ob jemand Frucht bringt und sich entfaltet und in der Beziehung zu Jesus steht, oder er wird gesammelt und weggeworfen. Und ich möchte euch erinnern an Judas. Judas, kurz zuvor sagte Jesus bei seinem letzten Passamahl so: Es wird einer geben, es wird einen unter euch geben, der mich verraten wird. Und jetzt überlegen wir kurz. Judas hat lange Zeit, 3 Jahre ungefähr, ist er Jesus gefolgt. Er hat alle Wunder gesehen, er hat alle Gespräche gehört, er hat alles gehört, alles gesehen, was Jesus ihm gezeigt hat. Und am Ende verrät er Jesus. Das ist nicht die einzige Stelle, die uns von solchen Reben ein Bild gibt, die scheinbar in gewisser Weise, irgendwie auf eine Art und Weise Nachfolger waren, vielleicht in die Gemeinde gegangen sind, vielleicht sogar am Dienst teilgenommen haben, ja, vielleicht sogar gepredigt haben, vielleicht sogar bekannt haben von dem Christus, dem sie nachfolgen, auf irgendeine Art und Weise. Jesus selbst sagt sogar in Lukas, am Ende der Tage werden Menschen vor mir stehen, die sagen werden, wir haben in deinem Namen geweissagt, Wunder getan und so weiter. Aber ich werde sagen, ich kenne sie nicht. Irgendwie waren diese Menschen Nachfolger, aber dann doch nicht, weil sie keine Frucht gebracht haben. Ein weiteres Bild haben wir Johannes Kapitel 6. Viele Jünger folgten Jesus nach, bis er zu ihnen sagte, keiner kann zu mir kommen, außer dass der Vater ihn zieht. Und dann sehen wir, wie viele weggingen. Und Jesus sagte, ich vertraue mich ihnen nicht an, weil ich weiß, was in ihrem Herzen ist. Diese Jünger waren nur darauf aus, Zeichen und Wunder zu sehen, unterhalten zu werden. Wie viele Menschen kommen heute in die Gemeinde, um unterhalten zu werden oder selbst Unterhalter zu sein, weil die Gemeinde ihnen eine Plattform gibt, sich zu verwirklichen und andere zu unterhalten. Wie viele Menschen gibt es, die in die Gemeinde kommen, aber nicht mit Jesus verbunden sind? Und die Bibel sagt ganz klar, sie werden keine Frucht bringen. Es ist nicht unsere Aufgabe zu richten. Am Ende der Zeit wird die Spreu vom Weizen getrennt. Und Gott wird entscheiden, wer eine echte, eine lebendige und eine fruchtbringende Beziehung zu ihm hatte und wer nicht. Amen. Lasst uns beten.